Madame, darf ich eintreten?
Ach nein, ein Pfaffe. Meinen die Herren Jakobiner, ich möchte eine Beichte ablegen.
Jawohl, Madame Corday d'Armand, das ist wahrscheinlich der Gedanke.
Und mit wem habe ich die Ehre?
Ich bin Abbé Guillaume, Gnädigste.
Ein Prediger?
Nein, eigentlich nicht. Predigen ist mir schon lange sehr fremd, aber der Titel ist mir hängen geblieben.
Ja, das ist für viele zurzeit das Problem, dass so ein Titel hängen bleibt. Das kann durchaus schon reichen, um den Kopf zu verlieren.
Da kann ich Ihnen nur recht geben, Madame. Es sind blutige Zeiten.
Sie sind kein Anhänger der Revolution, nehme ich an.
Wieso? Weil ich als Kleriker dem ersten Stand angehöre, meinen Sie das? Aber Madame, Sie sind doch selber blauen Bluts.
Abbé, wenn Sie mir ins Gesicht schauen, was sehen Sie dann?
Oh, Madame, ich bin kein Arzt, aber ich würde sagen, Sie wurden geschlagen. Zahlreiche Hämatome, einige Schürfwunden und eine recht ansehnliche Platzwunde auf Scheitelhöhe.
Na, da hat mich der Stuhl erwischt. Ich war schon fast wieder draußen aus dem Haus des Hetzers. Da hat jemand mir einen Stuhl über den Kopf gezogen.
Laurent Bas hieß der Mann. Der lässt sich seit Tagen als Held feiern.
Ach, weil er eine Frau niedergeschlagen hat. Von hinten. Sehr heldenhaft.
Wie schon gesagt, blutige Zeiten.
Blutige Zeiten. Welche Farbe hat der Schorf auf meinen Wunden, kleiner Abbé?
Ich würde sagen dunkelrot, Madame.
Stimmt, und keineswegs blau, richtig?
Nein.
Ich bin die Tochter eines so verarmten Landadligen, dass die meisten Bürger in Paris die Nase rümpfen, wenn sie von meiner Herkunft hören.
Ah, Madame ist also der Revolution gegenüber positiv eingestellt.
Das war ich sehr wohl. Bevor dieser Marat und seine Henker die Herrschaft an sich gerissen haben. Der nannte sich wie seine Zeitschrift, wussten Sie das? Er ließ sich tatsächlich mit Freund des Volkes anreden. Wussten Sie das?
Oh nein, Madame, das wusste ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich nicht der Grund für Ihre Tat, oder?
Moment, ganz langsam. Wollen Sie mir hier durch die Hintertür die letzte Beichte abnehmen?
Oh, gewiss nicht, Madame, gewiss nicht. Wenn ihr nicht beichten wollt, dann werde ich euch nicht zwingen, den Frieden mit Gott zu machen.
Den Frieden mit Gott? Im Ernst? Stellt ihr euch das wirklich so vor, Abbé? Beichte jetzt hier vor euren Ohren und dann schickt mich der Allmächtige nicht in die Hölle? Wisst ihr was, Pfaffe? Ich habe überhaupt nichts zu beichten. Ich habe keine Sünde begangen. Ich habe das französische Volk von seinem Unterdrücker befreit. Jetzt werden die Bürger endlich diese Jakobinerbrut aus dem Amt jagen und sich auf die eigentlichen Ideale der Revolution berufen.
Madame, glaubt ihr wirklich, dass es das ist, was draußen gerade geschieht?
Das glaube ich, natürlich.
Was hört ihr von hier so an Geräuschen außerhalb des Prison de la Baie? Hört sich das nach einer zweiten Revolution an?
Kleiner Mönch, was glauben Sie, was ich hier den ganzen Tag tue? Ich sitze hier und höre. Mehr kann ich nicht machen. Es ist mir nicht einmal erlaubt, ein Buch zu lesen. Die Konterrevolution wird nicht in Paris ihren Ursprung haben. Die Pariser sitzen schon lange daheim und zittern vor Angst. Aber in der Provinz, da, wo ich herstamme, da hasst man die Jakobiner. Dort wird der Tod des Oberteufels ein Feuer entfachen. Ich, Marie-Anne Charlotte Corday d'Armand, eine junge Frau aus Caen, habe der Hydra den Kopf abgeschlagen.
Das, Madame, ist vielleicht eine passendere Allegorie, als ihr vielleicht annehmt.
Was soll das heißen, Abbé?
Die Hydra, Madame, war ein Wesen mit vielen Köpfen. So wie die Revolution schlägt man ihr einen Kopf ab, dann wachsen sofort zwei nach.
Was? Ach, was soll's. Warum schicken mir die Unterdrücker eigentlich einen erbärmlichen, kleinen, dicken Mönch, der statt aus der Heiligen Schrift aus der griechischen Mythologie predigt? Ist das, um mich zu quälen? Werdet ihr ja recht gut bezahlt, Judas?
Oh, im Gegenteil, Schwester. Und ihr habt recht, ich bin wirklich nur ein kleiner, dicker Mönch. obwohl ich mich selbst lieber als stämmig bezeichnen würde. Und predigen tue ich, wie gesagt, schon lange nicht mehr. Ich bin für die Einkäufe des Klosters zuständig. Meine Statur ist dieser Profession geschuldet. Also wenigstens rede ich mir das ein.
Für mehr war ich also den Jakobinern nicht gut. Hat man euch gezwungen, mir die Beichte abzunehmen?
Oh nein. Ich hab mich freiwillig gemeldet.
Oho, warum das denn?
Naja, wenn ich ehrlich sein darf, dann einfach, weil sich sonst niemand dazu bereit erklärte.
Was? In eurem Orden sitzen lauter rechtgläubige Jakobiner und keiner wollte etwas mit der Mörderin ihres Helden Marat zu tun haben?
Oh nein, weit gefehlt. Die meisten hätten euch sicher gerne diesen Dienst erwiesen, glaube ich. Doch, die meisten. Aber es geht das wahrscheinlich nicht völlig unberechtigte Gerücht, dass die Revolutionäre nichts vom Beichtgeheimnis halten.
Verstehe. Ja, das klingt wahrscheinlich.
Ja, vielmehr wurde schon so mancher Beichtvater gefoltert, bevor er die heiligen Beichten seiner Schafe preisgeben musste.
Aber das hat euch nicht abgehalten.
Naja, das hat mich beinahe abgehalten, Madame. Das kann ich euch sagen. Ich bin kein starker Mann. Und körperliche Schmerzen sind mir ganz speziell ein Gräuel. Ehrlich gesagt lag ich die ganze Nacht wach und hab mir ausgemalt, wie die Folterknechte wohl was genau bei mir veranstalten werden.
Oh, das tut mir leid.
Mir auch.
Aber ihr habt euch trotzdem gemeldet?
Ja, schon, Madame. Aber wirklich erst, als ich mir ganz sicher war, dass sich niemand Frömmeres vor mir meldet.
Hat aber keiner.
Nein, Madame, keiner.
Abi, Sie glauben nicht, dass ich das Richtige getan habe, oder?
Das Richtige? Das kann ich nicht beurteilen, Madame. Ich glaube nur, dass ihr euch mit dem, was ihr mit dieser Tat erreichen wolltet, sehr verschätzt habt.
Glauben Sie, dass ich in die Hölle komme?
Glaubt ihr, dass es eine Hölle gibt?
Sie nicht?
Oh nein, ich nicht.
Wie? Keine Hölle? Dann kommen alle ins Paradies?
Ja, ich halte das wie der Kirchenvater Origenes, Madame. Wenn Gott seine Schöpfung liebt, dann verdammt er sie nicht. Gott ist doch die Liebe, das Vergeben.
Das ist absurd und widersinnig. Wenn es keine Hölle gibt, dann werden die Monster und Teufel da draußen ja niemals gerecht bestraft.
Sicher nicht in dem Sinne, wie es euch vorschwebt, Gnädigste.
Dann sitze ich an der Tafel des Herrn und Jean-Paul Marat mit meinem Messer noch in der Brust reicht mir das Brot und wir lachen alle über das Geschehene.
Oh, Madame, ich mache mir tunlichst keine Vorstellungen über ein Leben nach dem Tode. Ich denke nicht, dass wir in der Lage sind, uns etwas so Übernatürliches überhaupt vorzustellen. Und ich denke, die Gerechtigkeit Gottes, die geht ganz, ganz andere Wege, als wir uns das hier ausmalen können.
Ich bin mir nicht sicher, ob euer Origenes mir gefällt, Abbe. Aber ich verstehe, dass ihr nicht mehr predigen solltet.
Ja, da habt ihr den Nagel auf den Kopf getroffen, Schwester.
Und ihr habt recht mit der Gerechtigkeit, Pater. Wir können wahrscheinlich nicht gerecht handeln. Oder?
Hast du denn gerecht gehandelt, Corday?
Ich weiß es nicht. Ich habe getan, was ich tun musste. Keiner wollte auf mich hören. Keiner wollte hören, was die kleine, dumme, junge Landadelige zu sagen hatte. Keiner. Und dann habe ich meine Börse genommen und bin in die Arkaden gelaufen. Eigentlich wusste ich nicht genau, was ich da tat. Aber dann hatte ich schon dieses riesige Küchenmesser gekauft. Für 40 Sous. Daraufhin bin ich zu seinem Haus. In der Rue de Cordelière. Ich habe seiner Hetäre gesagt, ich wüsste den Namen von Girondisten in Caen, die eine Revolte planen. Aber sie wies mich ab. Marat wäre unpässlich. Auch beim zweiten Mal wollte sie mich nicht einlassen. Erst als ich abends, so 7:30 war es wohl, ein drittes Mal wiedergekommen bin, da habe ich mich einfach an der Markt vorbei ins Haus geschoben. Und da saßen seine Sklaven und falteten sein Hetzblatt. Große Aufruhr und Geschrei. Ja, und dann hat er von oben gerufen, was denn da los sei, wollte er wissen. Wer denn da sei, wollte er wissen. Und dann hat er mich zu sich gerufen. Dann bin ich in den ersten Stock und da lag er dann, in seiner Badewanne. Ein Brett darüber und Papier und Feder und Tinte. Und sein Körper war über und über voll mit, ich weiß nicht, was das war, mit Geschwüren, mit Schwellungen, mit Ausschlag, mit lauter kleinen Beulen. Pater, vielleicht hat der Herr ihn schon mit dieser Krankheit geschlagen. Vielleicht muss sich der Mörder den ganzen Tag kratzen an seiner entzündeten Haut, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Vielleicht leidet er tägliche Höllenqualen und ich habe ihn befreit. Er lag in einem lauwarmen Kräuterbad, die Brust mit einem Tuch bedeckt, ein anderes Tuch um den Kopf gewickelt, wie eine Kröte in ihrem Teich. Und wie selbstherrlich er war und wie gönnerhaft und wie er mir in den Ausschnitt geglotzt hat, der geile Bock. Ich weiß nicht mehr, was wir geredet haben. Bei jedem Satz, den ich sagte, stellte ich mir vor, wie ich ihm das Messer in die Brust rammen würde. Das habe ich dann auch gemacht. Mitten ins Herz. Bis an den Anschlag. Mit was für großen Augen er mich anschaute. Mit was für einem Schrecken. Er blickte nur kurz auf den Griff des Messers. Und dann starrte er mich wieder an. Wie er mich anstarrte. Gar nicht wie ein Teufel, gar nicht wie der Henker von Paris, gar nicht wie jemand, der absichtlich die grausamsten Todesurteile erließ.
Sondern, wie sah er aus?
Er sah aus wie ein kleiner Junge, wie ein verängstigter kleiner Junge. Er sah aus wie ein Kind, das nicht weiß, was ihm widerfährt.
Liebe Schwester, leider darf ich nicht mehr lange bleiben. Ich verstehe aber deine Reue und ich verstehe auch, dass du nicht bereust. Mein Gott wird dir aber trotzdem vergeben.
Das ist eine schöne Vorstellung, Pater. Aber ich weiß nicht, ob ich das glauben kann.
Du möchtest wahrscheinlich jetzt nicht beten, oder?
Nein, Abi. Wie war nochmal euer Name?
Guillaume, Madame. Nenn mich einfach Guillaume.
Guillaume.
Tut mir wirklich leid, aber nun muss ich gehen, Corday.
Nun werden sie dich foltern, Guillaume.
Und du kommst morgen unter die Guillotine.
Ich weiß.
Möge der Herr unseren Seelen gnädig sein, Corday.
Noch etwas, Abbé.
Ja, Schwester?
Was sind der Hydra für neue Köpfe gewachsen?
Oh, das wollt ihr sicher nicht wissen.
Doch, ich bin niemand, den man noch schonen müsste, oder?
Schwester, ihr habt kein Monster erschlagen. Ihr habt einen Messias geboren. Robespierre macht aus Marat den Heiland der Revolution.
Das klappt ja doch selber nicht.
Es wurde bereits beschlossen, alle Kruzifixe aus den öffentlichen Gebäuden zu verbannen und mit Bildern und Büsten von Marat zu ersetzen.
Das ist ein Scherz.
Oh, ich befürchte nicht.
Also habe ich das Gegenteil von dem erreicht, was ich erreichen wollte?
Das kann keiner gewiss sagen. Ein Pendel muss erst vollkommen in die eine Richtung ausschlagen, bevor es seinen Weg zurück in die Mitte wieder antreten kann.
Und du meinst, dass ich das Pendel angeschubst habe?
Das wäre doch durchaus denkbar, oder?
Guillaume, verurteilst du, was ich getan habe?
Oh, ich kann sicher kein Urteil fällen, Schwester. Aber ich finde es auf jeden Fall falsch, dich hinzurichten. Ich finde das sogar sehr falsch. Ich finde das unchristlich.
Danke.
Und ich finde es falsch, dass du Marat hingerichtet hast. Das Pendel wird erst dann umkehren, wenn das Morden endet. Tja, aber das sind nur die wirren Vorstellungen eines kleinen, dicken Mönchs.
Der sein Bäuchlein nur vor sich herträgt, weil er seinen Beruf so ernst nimmt.
Du sagst es, Schwester, dein Wort in Gottes Ohr.
Abbé, ich habe keine Beichte abgelegt, Abbé.
Naja.
Ich habe die Beichte verweigert. Das werde ich sagen, Guillaume. Wenn du das auch sagst, dann werden sie dich nicht foltern.
Tja, so wird das dann aber in den Geschichtsbüchern stehen, meine Liebe, und es wird in den Geschichtsbüchern stehen.
Das macht überhaupt nichts.
Danke, Schwester. Der Herr segne dich. Puh, guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Das war jetzt praktisch unsere erste Geschichte und unsere erste Folge mit dem neuen Rezept.
Aus dem Prison L'Abbaye in Paris?
Prison.
Prison L'Abbaye in Paris.
De l'Abbaye.
Ach, keine Ahnung.
Prison de l'Abbaye.
Hey, die Franzosen machen mich irre. Wie oft ich das jetzt alles gesagt habe, diese französischen Wörter. Und ich kann sie immer noch nicht.
Übrigens, der Henning hat einen Glam vorgeschlagen.
Ah, oui.
Ah, oui. Mhm. Der Henning hat vorgeschlagen, wir erzählen dir was.
Aha.
Gefällt dir das?
Ja, es ist auf jeden Fall nicht falsch.
Nee.
Wir erzählen ja auch was. Finde ich ganz gut. Ja, doch.
Wie hat dir denn unsere erste Geschichte jetzt gefallen?
Die ist mir schon ein bisschen nahe gegangen. Ich fand die sehr ergreifend.
Ist einigermaßen historisch. Es gab die Corday.
Ja, eben deshalb.
Es gab die Französische Revolution. Und es gab einen Beichtvater, aber in den Geschichtsbüchern steht, die Corday hat die Beichte abgelehnt.
Ja, sie hat ja tatsächlich diesen Mord an diesem Revolutionsführer begangen.
Die kurioseste historische Tatsache bei der ganzen Geschichte ist, das stimmt auch, dass die Kruzifixe abgehängt wurden und Marat-Bilder oder Büsten stattdessen aufgehängt.
Was ich nicht wusste, das war mir bis heute nicht klar, dass die Revolution aus vielen verschiedenen Gruppierungen sich zusammengesetzt hat. Ich dachte, es gibt eine Gruppierung, das ist die Revolution, also quasi die drei Stände, ja, Adel, Klerus, Bourgeoisie und Bauern. Und das, die Bauern sind praktisch die Revolution gewesen. Aber das waren ja viele verschiedene Hunderte von verschiedenen Splittergruppen.
Ja, die wichtigsten waren die Girondisten. Ja, das ist sowas wie die Menschewiki bei der russischen Revolution. Die stellten ja auch die Mehrheit im Prinzip. Und wurden dann von den Jakobinern weggeräumt. Das wäre dann die Bolschewiken. Die Revolution haben einige Parallelen.
Und die Corday war ja wohl offensichtlich eine Girondistin.
Ja, die einzige in ihrer Familie. Als Adlige, ihre Brüder und ihr Vater, das waren alles Royalisten.
Sie hat praktisch dann als Girondistin einen anderen Revolutionsführer, also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Na, die Jakobiner haben die Revolution im Prinzip hintertrieben, ja. Also kaum fand die Revolution statt, dachten auch die Preußen und die Österreicher, sie könnten sich jetzt eine Scheibe abschneiden und haben das Land bedroht. Und dann haben die Jakobiner im Prinzip die Demokratie wieder unterwandert.
Obwohl sie ja eigentlich auf der Seite der Revolution standen.
Das natürlich.
Das verstehe ich irgendwie nicht ganz.
Na und Marat war auch nicht der Kopf der Jakobiner. Das hat man vielleicht von Caen aus geglaubt, weil der so viel geschrieben hat. Der Kopf war eigentlich eher der Robespierre. Aber der landet dann ja auch noch unter der Guillotine. Ja.
Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Muss ich sagen. War mir nicht bekannt bis heute.
Haben wir sonst noch was?
Ja, haben wir. Wir haben Gratulationen bekommen und auch Daumen drücken. Dafür wollten wir uns noch bedanken.
Hat uns jemand die Daumen gedrückt?
Ja.
Deine oder meine?
Weiß ich jetzt nicht genau. Und auch an alle natürlich, die ihr Paket bei uns verlängert haben. Ein Vielen großes Dank. Dankeschön. Mhm.
Wir haben hier stellvertretend nur ein paar Dankeschöns aus der Twitter-Timeline mal gesammelt. Die Liesel, die Gute, hatte geschrieben, sie wünscht sich, dass es weiterhin Biografien und vielleicht ein paar echte oder fiktive Interviews gäbe. Der wäre jetzt schon mal geholfen.
Genau, und das Astigl, 250 Folgen, das Morgenradio. Bei solchen Zahlen schaue ich immer ganz ehrfürchtig. Respekt und Glückwunsch. Ich bin gespannt auf das neue Konzept. Wir auch, lieber Sastigl, und vielen Dank für deinen Kommentar.
Und der gute Steffen hat geschrieben, vielen Dank für das erste Jahr und die ersten 250 Episoden. Viel Erfolg für das nächste Jahr und die nächsten 250 Episoden. Auch der freut sich aufs neue Konzept und schlägt als Claim vor, man kann das hören. Für alle Leute, die den Explikator noch kannten, Gott hab ihn selig.
Auch der Anerzähler hat verspätet, aber von Herzen gratuliert und wünscht alles Gute ans Morgenradio und dass die Sendungen von der Explikator und die Explikatorin etwas ganz Besonderes sind. Wir danken dem Anerzähler.
Und zuletzt noch vom Tüttelbüttel, der hat geschrieben, Herrje, ein schönes Dankeschön, vielen Dank. Ein Jahr und was für eins. Eure Worte waren nicht selten Trost und Motivation und Erleuchtung. Nun muss ich mein Abo verlängern, oder? Ja, Tüttelbüttel, das musst du.
Also vielen Dank nochmal an alle, auch an die, die wir jetzt nicht erwähnt haben und die, die über Facebook oder per E-Mail auch gratuliert haben. Vielen, vielen Dank. Wir hoffen, euch gefällt das neue Konzept. Das ist noch am Wachsen und am Basteln sind wir da auch noch dran. Mal schauen, was da genau draus wird und wohin die Reise geht.
Oh, das hast du schön gesagt.
Hoffentlich seid ihr einfach dabei und bleibt dabei.
Der Henning hat gemeint, wir sollten keine Musik spielen. Wir spielen natürlich trotzdem Musik.
Ja, genau.
Und ein Lied aus der Französischen Revolution natürlich. Das kennt man bei uns nicht so. Das ist bei uns weniger bekannt als die Marseillaise. Aber ist nach der Marseillaise vielleicht das wichtigste Revolutionslied. Die Corday wird es in ihrer Zelle ein paar Mal gehört haben, wie das gesungen würde. Das heißt, Sira, also Sa, Ira, frei übersetzt, es wird geschehen, aber so im übertragenen Sinne bedeutet es, we can do it.
Mhm.
Wir schaffen das. Also, das glaube ich.
Ja, gut,
du auf bist. Auf Bubble, Französisch, B1.
Du bist der Franzose von uns, alles klar.
Ah, oui, ah, oui. Merci.
Dann wie immer Dankeschön fürs Zuhören, ihr Lieben, bei der heutigen Geschichte von Marat und der Corday. Wir wünschen euch einen tollen Dienstag und eine erholsame Nacht zum Mittwoch. Und an die Hörenden, die Verwandte in der Türkei haben, möchte ich gern noch sagen, ich fühle mich in diesem Land sehr verbunden und wir hoffen, dass eure Lieben die Krise des Lehrer nicht zu hart trifft.
Ja, das finde ich auch gut, das zu sagen, dem kann ich nur zustimmen. Ansonsten hören wir uns dann hoffentlich morgen wieder mit einer neuen Geschichte. Hoffe ich. Bis dann, euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders.
Macht's Ciao.
Gut. Ciao.
Ce jour sans cesse répète, ah ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins tout réussira, nos ennemis confiants restent là, et nous allons chanter Alléluia, ah ça ira, ça ira, ça ira, cambre le jadis du 15 par là, comme un prophète il prédit cela, en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira, ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira malgré les mutins, tout réussira. Ah ça ira, ça ira, ça ira, suivant la maxime de l'évangile, ah ça ira, ça ira, ça ira, du législateur tout s'accomplira. Celui qui s'élève, on l'abaissera, celui qui s'abaisse, on l'élèvera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, le vrai catéchisme nous instruira, et l'affreux fanatisme s'éteindra, pour être à la loi docile. partout français s'exercera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira malgré les mutins, tout réussira. Ah, ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra, on va trop bien le nouer pour que ça se délie. Ah, ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra, et dans 2000 ans on s'en souviendra. Le despotisme expirera, la liberté triomphera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, nous n'avons plus ni noble ni prêtre. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, l'égalité partout régnera. L'esclave autrichien le suivra. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, et leur infernal clic au diable s'envolera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra.
Wir hoffen, dass dir die Geschichte von Corday und Guillaume gefallen hat. Wer jeden Morgen eine neue Geschichte vom Morgenradio hören möchte, der schaut auf der Webseite vorbei und klickt sich eins unserer Pakete.
Für nur 5 Euro kannst du einen Monat lang alle unsere Geschichten hören und jeden Tag eine nagelneue. Die 5 Euro helfen uns sehr. Denn wir und unser kleiner Zoo hier, wir leben von diesem Geld und wir wollen das Morgenradio unbedingt werbefrei halten.
Ja, und das wäre uns wichtig.
Also, vielleicht hören wir uns ja bald regelmäßig.